Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Es ist früher Abend, als die Feuerwehr zu einem brennenden Auto an der Heron Road in Cortland gerufen wird. Die Flammen schlagen hoch aus den metallischen Überresten des Wagens. Einst war das Auto schwarz, doch durch die unfassbare Hitze des Feuers hat es sich mittlerweile weiß gefärbt. Die Feuerwehrleute sind froh, dass das Auto leer ist, denn dieses Flammenmeer hätte niemand überleben können. Doch plötzlich kommt eine Gestalt wankend auf sie zu. Aus Richtung des Waldrandes nähert sich ihnen eine junge Frau. Sie trägt nur Unterwäsche und ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Dass sie in diesem Zustand noch lebt und sogar gehen kann, grenzt an ein Wunder. Sie wirkt benommen und ihre Schritte sind langsam. Ihre Zunge ist fast vollständig von den Flammen zerstört und ihre Lippen existieren nicht mehr. Dennoch verstehen die Feuerwehrmänner sie, als sie sie leise anfleht: Bitte, bitte helfen Sie mir. Jessica Chambers kam am 2. Februar 1995 auf die Welt. Sie wuchs bei ihren Eltern Lisa Daugherty und Ben Chambers auf. Nach der Scheidung ihrer Eltern heiratete ihr Vater eine neue Frau namens Debbie. Jessica lebte von da an bei den beiden. Mit Debbie verstand sie sich gut. Insgesamt hatte Jessica 7 Geschwister und Halbgeschwister. Jessica lebte in Panola County, in Mississippi. Sie war stets eine sehr gute Schülerin und schloss das College mit fast nur Einsen auf ihrem Zeugnis ab. Ihr Wunsch war es, später einmal als Krankenschwester zu arbeiten. Um sich Geld dazu zu verdienen, jobbte sie in einem Bekleidungsgeschäft. Jessica hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Ihre positive Art und ihre strahlenden blauen Augen führten dazu, dass die ehemalige Cheerleaderin stets einige Verehrer hatte. Einige Ereignisse in ihrer Jugend prägten Jessica extrem. Sie veränderten sie. 2008, als Jessica 13 Jahre alt war, wurde ihr Nachbar in seinem Vorgarten erschossen. Jessica und ihre Familie mussten das grausame Verbrechen mit ansehen. 2012 starb dann auch noch ihr großer Bruder Alan bei einem Autounfall. Jessica war untröstlich, was dazu führte, dass das rebellische Verhalten, das die meisten Teenager an den Tag legen, zunahm. Einmal wurde sie zum Beispiel verhaftet, da sie Gras verkauft hatte. Doch trotz allem war Jessica stets sehr beliebt und hatte keine Feinde. Kurz vor ihrem Tod mit 19 war Jessica zu einer freundlichen und verantwortungsbewussten jungen Frau herangewachsen, die das rebellische Verhalten hinter sich gelassen hat. Was genau am Tag von Jessicas Tod passiert ist, lässt sich nur teilweise durch Zeugenaussagen und durch ihre Mobilfunkdaten rekonstruieren. Im Folgenden werde ich euch den Ablauf schildern, der laut der Analyse von Jessicas Handy am wahrscheinlichsten ist. Am Vormittag hatte sich Jessica mit ihren Freunden Quinton Tellis und Kesha Meyer verabredet. Gegen 10 Uhr traf sie sich mit Quinton und gemeinsam fuhren sie zu der Arbeitsstelle von Kesha, die gerade ihre Nachtschicht beendete. Sie war die beste Freundin von Jessica und auf sie wirkte Jessica an diesem Tag gut gelaunt. Die drei fuhren ein bisschen durch die Gegend, redeten und brachten Kesha anschließend nach Hause, damit diese sich von ihrer Nachtschicht erholen konnte. Danach brachte Jessica auch Quinton nach Hause und begab sich selbst auf den Heimweg. Nach einem kurzen Aufenthalt zu Hause fuhr Jessica zu ihrer Mutter. Dort machte sie ein Nickerchen. Gegen 16.30 Uhr wurde sie durch ihr klingelndes Handy aufgeweckt. Zum Telefonieren ging sie ins Badezimmer, wodurch ihre Mutter nicht mitbekam, mit wem oder worüber sie sprach. Kurz nach dem Telefonat erhielt Jessica eine SMS, woraufhin sie sich von ihrer Mutter verabschiedete um laut eigenen Angaben Essen kaufen zu gehen und anschließend ihr Auto aufzuräumen. Durch ihre Handydaten konnte man herausfinden, dass Jessica mit Quinton telefoniert hatte und auch die SMS von ihm stammte. Er wollte sich unbedingt noch einmal mit ihr treffen und gemeinsam mit ihr etwas essen. Jessica, die zunächst ablehnte, stimmte schließlich unter der Bedingung, dass er das Essen ausgibt, zu. Es ist also davon auszugehen, dass Jessicas Aussagen ihrer Mutter gegenüber nur die halbe Wahrheit waren. Warum sie nicht die Wahrheit über ihr Treffen mit Quinton gesagt hat, weiß man nicht genau. Gegen 17.30 Uhr wurde Jessica noch an der M&M-Tankstelle in ihrem Ort gesehen. Sie telefonierte dort. Vermutlich vereinbarte sie dort mit Quinton einen Treffpunkt. Die Tankstelle lag etwa 1,5 Kilometer vom späteren Fundort ihres Autos entfernt. Durch Jessicas Standortdaten konnte man nachverfolgen, dass sie gegen 18 Uhr ins nahegelegene Batesville gefahren ist, aber bereits um 18.30 Uhr nach Cortland zurückkehrte. In Batesville haben Zeugen gesehen, wie Jessica gemeinsam mit Quinton zu Taco Bell fuhr und dort etwas zu essen kaufte. Kurz nachdem sie wieder in Cortland angekommen war, rief sie ihre Mutter an. Lisa ist direkt aufgefallen, dass es um Jessica herum sehr still war. Für gewöhnlich war ihre Tochter mit Leben umgeben und man hörte im Hintergrund meist Musik oder andere Stimmen. Doch dieses Mal umgab sie nur Stille. Lisa vermutete daher, dass sich Jessica in einem Auto befand oder zumindest in einem ähnlichen geschlossenen Raum. Ob jemand bei ihr war, konnte sie nicht sagen. Und obwohl die beiden nur knapp eine Minute miteinander gesprochen haben, sagte Lisa später, dass ihre Tochter selbst auf sie normal wirkte. In dem kurzen Gespräch versicherte Jessica, dass es ihr gut gehe und sagte, dass sie bald nach Hause kommen würde. Um 19.30 Uhr lockte sich Jessicas Handy an dem Sendemast ein, der in der Nähe von ihrem späteren Fundort lag. 10 Minuten später, um 19.40 Uhr, erhielt sie eine SMS von Quinton, in der er schrieb, dass er noch Besuch bekomme, es ein schöner Abend gewesen sei und er ihr eine gute Nacht wünsche. Komisch daran ist aber, dass Quintons Handy zu diesem Zeitpunkt noch im selben Sendemast wie Jessicas Handy eingeloggt war. Weder er selbst noch Jessica konnten sich zum Zeitpunkt der Nachricht, also zu Hause, befunden haben. Was das genau für den weiteren Verlauf und die Ermittlungen im Fall Jessica Chambers bedeutet, besprechen wir an einer späteren Stelle. Gegen 20 Uhr fuhren zwei Männer die Heron Road entlang und bemerkten dabei ein brennendes Auto am Straßenrand. Sie riefen sofort die Feuerwehr. Die Flammen schlugen so hoch aus dem Wagen, dass die Männer sich nicht näher herantrauten und so auch nicht sicher sagen konnten, ob sich jemand im Auto befand. Nur wenige Minuten später traf die Feuerwehr am Ort des Geschehens ein. Das Autowrack brannte immer noch lichterloh, aber es befand sich kein Mensch darin, weswegen die Feuerwehrleute zunächst ganz normal versuchten, die Flammen zu löschen. Für ein brennendes Auto war das Feuer sehr groß und die Flammen ungewöhnlich hoch. Der ehemals schwarze Wagen war durch die unfassbare Hitze an vielen Stellen bereits weiß geworden. Es ist davon auszugehen, dass das Auto ungefähr eine halbe Stunde in Flammen stand, bevor die Feuerwehr alarmiert wurde. Während die Feuerwehrleute noch mit dem Löschen beschäftigt waren, näherte sich ihnen plötzlich eine junge Frau. Die Straße lag direkt an einem Wald, und aus diesem kam die Gestalt plötzlich heraus. Die junge Frau war nur mit Unterwäsche bekleidet und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Ähnlich wie ihr Auto musste auch sie bereits 30 Minuten lang in Flammen gestanden haben. Und trotzdem lebte sie noch. Doch der Schaden, den die Flammen hinterlassen hatten, war immens. Ihre Augen waren gänzlich verbrannt und existierten nicht mehr. Auch ihre Lippen waren kaum mehr erkennbar. Die Feuerwehrmänner sagten später aus, dass es so aussah, als käme ein Zombie auf sie zu. Viele Stellen ihrer Haut seien schwarz verkohlt gewesen. Ihre Fußsohlen wären das Einzige, was nicht gänzlich verbrannt gewesen sei. Die Frau hatte Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten, wirkte sehr benommen und konnte kaum mehr laufen. Doch als ihr die Feuerwehrleute zur Hilfe eilten, gelang es ihr trotzdem, ein Bitte helfen Sie mir herauszubekommen. Kurz darauf trafen auch die Polizei sowie ein Krankenwagen ein. Als sie die Frau nach ihrem Namen fragten, gelang es ihr nach einiger Zeit, Jessica Chambers hervorzubringen. Einer der Polizisten war mit Jessica gemeinsam auf die Highschool gegangen, doch er konnte sie nicht erkennen, bevor sie ihren Namen nannte, da sie durch ihre Verbrennung vollkommen entstellt war. Jessica wurde sofort mit dem Krankenwagen an eine breitere Stelle gefahren, an der der Rettungshubschrauber landen konnte. Während dieser kurzen Fahrt befanden sich mit Jessica 5 weitere Personen im Krankenwagen. Die Sanitäter und Polizisten versuchten weiterhin, ihr Fragen zu stellen. Jessica konnte dadurch, dass ihre Zunge und ihre Lippen verbrannt waren, nur sehr undeutlich sprechen. Schließlich fragten die Polizisten, wer ihr das angetan hätte. Darauf entgegnete Jessica: "Eric set me on fire." 3 der 5 anwesenden Sanitäter und Polizisten verstanden bei diesem Satz Eric. Die beiden anderen, Derek. Also einmal mit D und einmal ohne D. Nur kurz danach begann Jessica Benzin hochzuwirken und brach schließlich zusammen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Memphis geflogen und ihre Familie machte sich sofort auf den Weg zu ihr. Am nächsten Morgen war Jessicas Mutter Lisa bei ihr. Sie sagte ihr, dass es okay sei, wenn es zu schwer wäre zu kämpfen und dass sie loslassen könne. Nur Minuten später verstarb Jessica Chambers im Alter von 19 Jahren. Die ersten Untersuchungen und Ermittlungen ergaben, dass jemand Jessica und ihr Auto mit Benzin übergossen und angezündet hatte. Der Täter musste Jessica das Benzin auch in Mund und Nase eingeflößt haben. Es war ein Wunder, dass die 19-Jährige es trotzdem aus dem Wagen herausgeschafft und so lange überlebt hatte. Aufgrund Jessicas Hinweise überprüften die Beamten alle Erics, Derricks und einen Jerrick in Panola County und den umliegenden Bezirken. Ohne Erfolg. Sie fanden niemanden, den Jessica kannte. Auch in ihrem Handy war niemand mit diesem Namen eingespeichert. Lediglich auf Facebook war sie mit 2 Erics befreundet. Doch zu beiden bestand keinerlei Kontakt und beide konnten ein Alibi für die Tatzeit vorweisen. Jessicas Kleidung und ihr Handy hatte man einige Meter von ihrem brennenden Auto entfernt gefunden. Während die Kleidung fast vollständig verbrannt war, wies ihr Handy keinerlei Schäden auf. Wäre es mit im brennenden Auto gewesen, hätte man das auf jeden Fall gesehen. Daher war es naheliegend, dass jemand anderes ihr Handy dorthin geschmissen hatte. Einen Tag später, am 8. Dezember, ging der Anwohner Jerry King mit seiner Freundin und seinem Kind in der Nähe des Tatorts spazieren. Etwa 300 Meter entfernt fand er im Gras am Rande der Darren Road Jessicas Autoschlüssel. Neben ihrer DNA fand man darauf auch noch die von Quinton. Das bewies aber nichts, da Quinton oft mit Jessicas Wagen gefahren ist und die DNA auch so an die Schlüssel gekommen sein könnte. Zunächst verdächtigten die Ermittler Travis Sanford, Jessicas damaligen Freund. Dieser saß zum Tatzeitpunkt zwar im Gefängnis, doch die Polizisten hielten es für möglich, dass er jemanden beauftragt hatte, um Jessica zu töten. Möglicherweise hielt er sie für untreu oder war wegen irgendetwas anderem sauer auf sie. Doch Travis schien durch den Tod Jessicas stark mitgenommen zu sein. Travis war am Boden zerstört und seine Reaktion wirkte auf die Ermittler authentisch. Deswegen ließen sie ihn schnell als Verdächtigen fallen. Mehrere Zeugen hatten davon berichtet, dass sich Jessica kurz vor ihrem Tod noch mit Quinton getroffen hatte. Deswegen befragten sie den damals 27-Jährigen. Und dieser verstrickte sich bei den Befragungen in einige Widersprüche. Zunächst stritt er gänzlich ab, sich mit Jessica am Tag ihres Todes getroffen zu haben. Als man ihn mit den Zeugenaussagen und den ausgewerteten Handydaten konfrontierte, versuchte er sich zunächst herauszureden, gab aber schlussendlich zu, Jessica getroffen zu haben. Er tischte den Beamten viele verschiedene Geschichten auf und erzählte dabei unter anderem, dass er vor einigen Wochen mit Jessica geschlafen habe. Auch seine Vorgeschichte machte sie hellhörig. Quinton gehörte einer Gang an und war in der Vergangenheit bereits wegen Drogenbesitzes, Einbruchs und Flucht vor der Polizei verurteilt worden. Anfang 2015 ist Quinton nach Louisiana gezogen, wo er mit seiner Verlobten Chiquita Jackson zusammenlebte. Quinton war immer wieder untreu und schlief während seiner Beziehung mit zahlreichen anderen Frauen. Vermutlich auch mit Jessica. Das hatte er den Beamten bei der Befragung ja auch erzählt. Eine weitere Affäre von ihm war die 34-jährige Ming Chin Xiao. Man fand die junge Frau bald darauf leblos in ihrer Wohnung. Sie wurde zu Tode gefoltert und hatte über 30 Stichverletzungen. Als man sie fand, war sie bereits seit 10 Tagen tot. Zeugen und Überwachungsaufnahmen bewiesen, dass sich Quinton noch kurz vor ihrem Tod mit ihr getroffen hatte. Gemeinsam gingen sie spazieren und einkaufen. Außerdem hatte eine Nachbarin von Ming Chen Xiao ein paar Tage vor ihrem Tod eine Beobachtung gemacht. Laut ihr parkte oft ein gruselig wirkender Mann vor ihrem Haus. Die Anwohnerin hatte das Nummernschild des Wagens durchgegeben, wodurch man herausfinden konnte, dass das Auto Quinton gehörte. Nachbarn hatten zuvor auch immer wieder laute Streitigkeiten aus Ming Chens Wohnung gemeldet. Dazu kam auch noch, dass Quinton nach ihrem Tod weiterhin ihre Kreditkarten nutzte. Deswegen wurde Quinton verhaftet, im Zusammenhang mit Ming Chens Mord. Er gestand zwar, ihre Kreditkarten gestohlen zu haben, stritt aber vehement ab, etwas mit ihrem Tod zu tun zu haben. Trotzdem wurde er wegen des Diebstahls und wegen des Mordes an Ming Chen Xiao angeklagt. Im Frühjahr 2016 wurde Quinton wegen der gestohlenen Kreditkarten zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt. Der Mordprozess wurde ins Jahr 2022 vertagt, da man zunächst Jessicas Prozess abwarten wollte. Denn auch in diesem Fall war Quinton mittlerweile der Hauptverdächtige. 2017 begann der Prozess rund um Quinton Tellis. Der Bezirksstaatsanwalt John Champion und der Staatsanwalt Jay Hale legten zahlreiche Textnachrichten von Quinton und Jessica vor. Aus den Nachrichten ging hervor, dass der Kontakt und die Beziehung der beiden eher von Quinton ausging. Jessica wirkte oft abweisend, wohingegen Quinton sie oft treffen wollte. Quinton hatte angegeben, dass er und Jessica sich erst seit einigen Wochen kannten. Sie hätten bereits einmal miteinander geschlafen und hätten damals mit dem Auto fast an der Stelle geparkt, an der man sie später brennend fand. Auch bei ihrem letzten Treffen habe er mit ihr schlafen wollen. Jessica habe aber abgelehnt, was für ihn okay gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft zweifelte das aber an, denn als man Jessicas Auto fand, war der Beifahrersitz nach hinten geschoben. Möglicherweise wollte Quinton sie zum Sex zwingen. Als man Quinton auch über Jessicas Tod informierte, habe er keine Reaktion gezeigt. Gemessen daran, dass er nur wenige Minuten vor ihrem Tod noch mit ihr zusammen war, machte ihn dieses Verhalten in den Augen der Staatsanwaltschaft sehr verdächtig. Auch die Widersprüche in Quintons Aussagen sprachen gegen ihn. Er hatte zudem sämtliche Nachrichten von Jessica sowie ihre Handynummer bereits eine Stunde nach ihrem Tod gelöscht. Auf die Frage, warum er das getan hat, antwortete er, dass er keinen Grund sehe, sie auf seinem Handy zu behalten, wenn sie tot sei. In den gelöschten Nachrichten konnte man lesen, dass Quinton sie immer wieder darum gebeten hatte, mit ihr Sex zu haben. Jessica lehnte aber jedes Mal ab. Alleine am Tag ihres Todes hatte er sie 4-mal danach gefragt und Jessica hatte seine Bitte jedes Mal ausgeschlagen. Der Prozess endete schließlich mit einem ungültigen Urteil, da sich die Geschworenen nicht einig werden konnten. Im Jahr 2018 begann ein neuer Prozess. Quinton änderte dabei seine Geschichte über den Tag des Mordes mehrmals. Erst gab er an, dass er nur am Morgen mit Jessica zusammen und zum Zeitpunkt ihres Mordes in einem Laden in Batesville gewesen sei. Doch die Überwachungsaufnahmen zeigen, dass Quinton erst um 20.26 Uhr im besagtem Geschäft war. Also mehr als 15 Minuten, nachdem Jessicas Auto angefangen hat zu brennen. Er hatte also genug Zeit gehabt, das Feuer zu legen und anschließend zu dem Laden zu fahren. Außerdem bestätigten seine Handydaten, dass er noch um 19.30 Uhr am gleichen Standort war wie Jessica. Als man ihn damit konfrontierte, änderte Quinton seine Aussage. Nun gab er an, Jessica doch am Abend getroffen zu haben. Doch um 19 Uhr hätten sich die beiden getrennt und er sei von einem Freund abgeholt worden. Als man besagten Freund befragte, gab dieser aber an, zu der Zeit bei einem Footballspiel gewesen zu sein. Dabei wurde er auch von Zeugen gesehen, was wiederum Quintons vermeintliches Alibi widerlegte. Nun änderte Quinton seine Aussage erneut. Er gestand, mit Jessica zu Taco Bell gefahren zu sein. Anschließend seien die beiden zu Quinton gefahren. Dort hätten sie in seiner Einfahrt gegessen. Gegen 19 Uhr hätten beide sich verabschiedet und Jessica habe nach Hause fahren wollen. In der Nähe von Quintons Haus lag allerdings eine Tankstelle, deren Überwachungskamera Jessicas Auto beim Vorbeifahren einfing. Diese Aufnahme zeigt, dass Jessica Quintons Einfahrt erst gegen 19.30 Uhr verlassen hat und in die Richtung gefahren ist, in der man sie später brennend aufgefunden hat. Die Staatsanwaltschaft hielt es für äußerst unwahrscheinlich, dass Jessica in diesem sehr kurzen Zeitraum auf jemand anderen getroffen ist, der sie nur Minuten später so brutal ermordete. Und es gab noch weitere Hinweise, die gegen Quinton sprachen. Wie bereits erwähnt, wurde Jessicas Autoschlüssel gefunden. Auf diesem befand sich seine DNA. Die Schlüssel lagen am Straßenrand zwischen dem Tatort und dem Haus seiner Schwester. Es gab auch Überwachungsaufnahmen, die zeigten, wie ein weißer Pickup-Truck, das gleiche Modell wie das, was auch seine Schwester fuhr, um 19.50 Uhr kurz an seinem Haus anhielt und anschließend in Richtung des Tatortes fuhr. Durch die verschiedenen Überwachungsaufnahmen hatte man außerdem feststellen können, dass sich Quinton im Laufe des Tages dreimal umgezogen hatte. Der Grund dafür sei, der Staatsanwaltschaft nach, dass Benzin auf seine Kleidung gekommen ist oder sie angebrannt wurde. Quinton selbst stritt aber ab, dass er das Auto seiner Schwester gefahren habe. Laut ihm wäre das vermutlich sein Onkel gewesen. Also nur ein Zufall, dass der Pickup-Truck seiner Schwester in die Richtung des Tatortes gefahren ist. Im Schuppen seiner Schwester fand man außerdem einen großen weißen Benzinkanister. Aber auch dafür hatte Quinton wieder eine Ausrede parat. Er sagte, dass er ihn für sein Motorrad benutzt habe und nicht, um Jessica Chambers zu verbrennen, so wie es die Staatsanwaltschaft auslegte. Doch durch all diese Hinweise und die gelöschten Textnachrichten ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Quinton am Tattag mit Jessica schlafen wollte. Sie rekonstruierten die Tat wie folgt. In seiner Einfahrt versuchte Quinton Jessica zum Sex zu überreden. Diese lehnte ab und wehrte sich, woraufhin Quinton wütend wurde und sie würgte, bis sie bewusstlos war. Um von sich abzulenken, fuhr er mit Jessica zu dem Ort, wo man später ihr Auto fand. Das Haus seiner Schwester war nicht weit entfernt. Von dort holte er den Benzinkanister und übergoss Jessica und ihr Auto mit Benzin. Er ließ das Benzin auch in ihren Mund laufen, damit sie schneller verbrennt. Am Ende zündete er das Auto mit Jessica darin an und fuhr mit dem Pickup-Truck seiner Schwester zu sich nach Hause. Dort angekommen, zog er sich saubere Kleidung an und fuhr zur Bank, um Geld abzuheben. Auf den Überwachungsaufnahmen dort trug er andere Kleidung als zuvor mit Jessica bei Taco Bell. Quinton Tellis und sein Anwalt stritten diesen Tathergang vehement ab. Sie verwiesen auf Jessicas letzten Satz, "Eric set me on fire", und sagten, dass besagter Eric oder Derek der wahre Mörder sei. Quinton hatte der Polizei bei früheren Vernehmungen gesagt, dass Jessica von dem Sexualstraftäter Derek Holmes verfolgt worden wäre. Mehrere Anwohner hätten die beiden außerdem angeblich zusammen gesehen. Doch Derek Holmes wurde mehrfach befragt und konnte ein wasserdichtes Alibi für die Tatzeit vorweisen, weswegen ihn die Ermittler schnell ausgeschlossen hatten. Quintons Anwalt wies außerdem darauf hin, dass Jessicas Leiche keine Strangulationsmerkmale aufwies und dass es keine handfesten Beweise dafür gebe, dass sein Mandant am Tatort gewesen sei. Die Übereinstimmung der GPS-Daten am Sendemast seien lediglich ein grober Hinweis und das Haus von Quintons Schwester lag im gleichen Radius. Die Staatsanwaltschaft ließ einen Sachverständigen vorsprechen, der sich mit den Verbrennungen von Jessicas Atemwegen befasst hatte. Laut ihm sei es in Jessicas Zustand unmöglich gewesen, klare Sätze zu sprechen. Daher sei der Hinweis, "Eric set me on fire", hinfällig. Durch die Verbrennung ihrer Zunge wäre sie nicht mehr in der Lage gewesen, deutliche Laute zu sprechen. Möglicherweise hatten die Sanitäter und Polizisten in ihre Schmerzenslaute etwas hineininterpretiert, das nicht da war. Die Sanitäter und Polizisten selbst gaben jedoch an, dass sie sich sicher seien, Jessica richtig verstanden zu haben. Einer von ihnen behauptete sogar, dass er Jessica noch nach dem Nachnamen gefragt hätte, woraufhin diese nur den Kopf schüttelte. Das deutete er als Zeichen dafür, dass sie den Nachnamen nicht wusste oder dass es sich bei Eric bzw. Derek bereits um den Nachnamen handelte. Laut dem Sachverständigen wäre es Jessica völlig unmöglich gewesen, den Laut T auszusprechen. Die Staatsanwaltschaft brachte daher an, dass Jessica eventuell Telles habe sagen wollen. Da sie das T verschluckt hat, könnte es wie Eric geklungen haben. Es gab aber auch das Gerücht, dass Quinton sich bei seinen verschiedenen Affären unterschiedliche Namen gegeben hat. Doch dabei handelt es sich nur um Mutmaßungen und diese Theorie wurde auch nicht vor Gericht angesprochen. Es ist auch nicht öffentlich bekannt, wie Jessica Quinton in ihrem Handy abgespeichert hatte. Doch da mitgeteilt wurde, dass sie keinen Eric oder Derek in ihren Kontaktdaten hatte, schien sie ihn jedenfalls nicht so eingespeichert zu haben. Zwar wurden viele Indizien und Hinweise vorgebracht und auch Theorien, aber auch bei diesem Prozess konnten sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen. Möglicherweise wird es noch einen dritten Prozess zu Quinton Telles geben. Aber wann, wo und ob ist bisher noch nicht bekannt. Anfang 2022 sollte der Prozess gegen Quinton im Fall Ming Chen starten. Doch auch dieser wurde erneut vertagt. Viele der Ermittler sind mittlerweile in Rente oder versetzt worden. Jessicas Familie hat die Hoffnung, dass neue Ermittler den Fall eventuell noch einmal neu aufrollen. Zwischenzeitlich gab es kurz die Theorie, dass Jerry King, der damals Jessicas Autoschlüssel fand, etwas mit ihrem Mord zu tun hat. Jessica hätte auch den Buchstaben J nicht aussprechen können. Und Harry weist eine gewisse Ähnlichkeit zu Eric auf. Doch nachweisen wird man ihm das nicht mehr können, da er am 28. Juli 2021 ums Leben kam. Doch die Wahrscheinlichkeit für eine Verbindung zu Jessicas Mord ist ohnehin sehr gering. Jerry King besaß kein Motiv, konnte ein Alibi vorweisen und kannte Jessica nicht. Im Laufe der Jahre gab es noch zahlreiche andere Theorien. So wurde zeitweise sogar Jessicas eigener Vater verdächtigt, da er angeblich ihre Beziehung zu einem Schwarzen verurteilte. Doch Ben Chambers wirkte nach dem Tod seiner Tochter stets äußerst bestürzt. Auch er konnte ein Alibi vorweisen und zeigte sich bei Interviews geschockt und völlig am Ende wegen der Anschuldigungen ihm gegenüber. Quintons Schwester gab ebenfalls einige Interviews und sprach in Dokumentationen über Jessica und ihren Bruder. Zuschauer waren völlig geschockt, als sie dabei ein Tattoo mit dem Schriftzug Eric an ihrer Hand bemerkten. Quintons Schwester stritt einen Zusammenhang ab und sagte, es ist jemand aus meiner Vergangenheit. Wir haben uns beide gegenseitig tätowieren lassen. Dieses Tattoo ist auf meiner Hand seit fast 6-7 Jahren. Eric Hill ist der Ex-Freund von Quintons Schwester. Und dieser ist trotz der Trennung immer noch ein Teil der Familie. Denn Eric ist der Cousin von Chiquita Jackson, Quintons Ehefrau. Eine Verbindung zu dem Mord an Jessica Chambers konnte man ihm nicht nachweisen. Derzeit ist Quinton Telles immer noch im Gefängnis und sitzt dort seine Haftstrafe wegen der gestohlenen Kreditkarten von Ming Chen ab. Genaueres wegen der Mordprozesse gegen ihn sind derzeit noch nicht bekannt. Travis Sanford, Jessicas damaliger Freund, wurde 2019 bei einem Streit um $700 erschossen. Lisa Daugherty, Jessicas Mutter, starb am 29. Oktober 2021, ohne zu wissen, ob der Mord an ihrer Tochter jemals aufgeklärt wird. Der Mord an Jessica Chambers ist für mich wirklich ein grausamer Fall. Ich kann mir gar nicht vorstellen, welche grausamen Schmerzen Jessica erlitten haben und welche Kraft diese junge Frau aufgebracht haben muss, um in ihrem Zustand noch sprechen zu können. Durch ihren Versuch zu sagen, wer ihr das angetan hat, hätte man einer Aufklärung dieses Falles zum Greifen nahe kommen können. Doch leider war dem nicht so. Was denkt ihr, wer Jessica ermordet hat? Wenn man bedenkt, dass sie wirklich sehr undeutlich gesprochen haben muss und das T nicht mehr aussprechen konnte, Könnte Eric vielleicht wirklich ein unverständliches Teles sein? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare oder diskutiert darüber auf unserem Discord. Abonniert mich auch gerne auf Instagram. Da machen wir manchmal Umfragen und ab und an poste ich sogar Bilder aus meinem Alltag. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Auch der Link zu meinem Zweitkanal, wo es das Update zu Jessica Chamber geben wird, falls es ein Update geben sollte. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.